Heute bei uns im Studio ein Mann, der ein 5-Sterne-Hotel führt mit rund 7'000 Tourgästen. Herzlich willkommen im Baselcast, der Kurator vom Zoo Basel, der Adrian Baumeier.
Danke Sie, ich darf Sie, merci vielmals.
Adrian, ich habe die Einleitung so gewählt, weil ich eben in einem Artikel gesehen habe, dass du das gesagt hast. Interessante Sichtweise auf moderne Zoos. Mhm. Wie hast du das gemeint mit dem 5-Sterne-Hotel?
Ja. Wenn man sich vorstellt, die Tiere, die bei uns leben, die leben ja nicht mehr in der Natur. Das ist ja quasi der Unterschied. Und die Tiere in der Natur haben das Problem, dass sie, wir haben das Gefühl, sie sind frei. Sie sind aber nicht wirklich frei, weil die Tiere in der Natur müssen sich mit ganz vielen Sachzwängen umschlagen. Also sie müssen genug Futter finden, sie müssen genug Wasser finden, sie müssen sich gegen Krankheiten wehren, sie müssen sich gegen Parasiten wehren, gegen Fress finden, sie müssen Schutz finden vor der Witterung. Ganz viele so, Sachzwänge, die ihnen auferlegt werden von der Natur, weil sie sich nicht drin können bewegen oder nicht damit können gehen, sterben sie. Die Natur ist ziemlich brutal. Also man bekommt selten eine zweite Chance. Meistens ist man einfach tot, wenn man es nicht gut macht. Wenn die Tiere aber im Zoo leben, dann nehmen wir die Sachzwänge alle weg. Also die Tiere leben bei uns quasi in einem 5-Sterne-Hotel und müssen sich um nichts kümmern.
Du bist, ich habe dich jetzt schon ein paar Mal auch im Zolli getroffen. Mhm. Der Zolli dürfen wir schon sagen, gell? Weil es ja der Zoo Basel ist. Aber der Basel sagt Zolli.
Basel sagt ja, Zolli,
ja. Genau. Ich habe dich auch schon ein paar Mal getroffen, das hört ja nie auf. Also du hast ja immer, ist es übertrieben, wenn ich sage, das sind alles deine Kinder?
Das ist übertrieben, ja.
Da muss man sich wahrscheinlich auch ein bisschen abgrenzen.
Genau, man grenzt sich sogar ziemlich ab, weil der Tod gehört dazu, und zwar gehört der überall und jeden Tag dazu. Also wie du hast gesagt, es sind über 1000 Tiere, wie sogar ein bisschen mehr, und da wird täglich gestorben. Ja. Das kommt einfach immer wieder vor. Und das ist, und manchmal wird nicht natürlich gestorben, sondern manchmal müssen wir auch Tiere töten oder den Entscheid treffen, ein Tier zu töten. Und das heisst, mit eigenen Kindern kann man so einen Entscheid nie treffen.
Ja, das, gut, das ist eine gute Herleitung. Ja.
Und das andere ist, wir gesagt, wir müssen das Leben schwer machen. Und auch eigenen Kindern will man das Leben manchmal nicht besonders schwer machen. Also wenn ich meine Kinder daheim zu essen koche, dann tun ich das auf einem Teller vorherlegen und erwarte dann, dass sie anständig essen. Aber ich tue nicht zu essen im Garten rausschmeissen, dass sie es selber müssen zusammenlesen. Wäre ja auch eine Variante. Bei einem Tier mache ich das eher und sogar zu seinem Wohl, obwohl das Tier vielleicht auch lieber es vor der Nase hätte, als wenn ich sie im Garten rausschmeissen. Aber bei uns haben sie die Zeit und so kann man sie animieren dazu, auch noch ein bisschen Futtersuche zu machen, was sie jeden Tag in der Natur würde machen, dass sie das bei uns auch müssen. Also man hat schon ein anderes Verhältnis als zu eigenen Kindern.
Der Zolli Basel ist eine Institution bei uns, ein Kulturgut. Der feiert 150 Jahre Jubiläum. Mhm,
jawohl.
Was weisst du ein bisschen über Geschichte? Für jemanden, der jetzt den Zolli noch nicht so gut kennt?
Also ich weiß sehr viel. Also ich mache eine Projektleitung für das Jubiläum. Das heisst, die haben mich wirklich damit beschäftigt, was der Zoo durchgemacht hat in den letzten 150 Jahren. Und es ist natürlich ein riesiger Wandel passiert. Also wenn man den Zoo vor 150 Jahren gesehen hätte, würde man gar nichts wieder erkennen von dem, was man heute hat. Was grundsätzlich ist, am Anfang war es viel kleiner gewesen. Als er aufgegangen ist im 1874, ist es vor allem so für einheimische Tiere gewesen. Das hat am Anfang auch gut gezogen. Das erste Jahr sind die Leute in die Zolli geströmt und man hat Haufen Besucher gehabt, hat sich gefreut.
Weiss man, was der Grund war, dass man ihn gegründet hat?
Jawohl, also der Grund war, das war die Ornithologische Gesellschaft Basel, die den gegründet hat. Und wenn man heute die Gründungsurkunde durchliest, steht drin, die hat das Gefühl gehabt, die Baslerinnen und Basler in der Stadt verlieren den Bezug zu der Natur. Und mit einem zoologischen Garten könnte man den Bezug wieder herstellen. Also eigentlich heute immer noch top aktuell.
Ich kann gar nicht sagen, das ist ja heute aktueller denn je.
Genau, das war vor 150 Jahren offensichtlich genau gleich gewesen. Und hat man am Südrand von der Stadt, damals war der Zolli außerhalb von der Stadt, gewesen, am Rand, einen zoologischen Garten gegründet, eben vor allem mit einheimischen Tieren. Im zweiten Jahr hat es nicht mehr so gut gezogen. Die Leute gefunden haben, jetzt haben wir die Munken und die Steinböcke und die Rehle haben wir jetzt alle gesehen. Wir wie Exotisches. Und relativ gleich darauf ab hat der Zolli angefangen, wirklich exotische Tiere zu halten. Also die Sachen, die man hier schon gar nicht sieht. Und hat einen Aufruf gemacht an der Basler Bevölkerung, all diesen Handelsreisenden, all diesen Abenteurer, die aus Basel weg sind in die Welt aus, und das sind Haufen gewesen, hat man gesagt, hey, bringt uns Tiere mit heim von euren Reisen, bringt uns exotische Tiere mit. Und so hat man nach und nach immer mehr exotische Tiere bekommen, die zwei bekannt
sind. Das kann ich mir gar nicht vor. Also natürlich aus heutiger Zeit völlig absurd.
Völlig absurd.
Aber damals haben natürlich wahrscheinlich eher Wohlhabende sind gereist, oder?
Ausschließlich, ja.
Ausschließlich. Und die haben ihre Entourage dabei gehabt und dann haben sie wahrscheinlich auch einfach noch eine Holzkiste mitnehmen, wo man wahrscheinlich nicht drin geschaut hat, wie wird jetzt das Tier transportiert, sondern einfach
Das war ziemlich wurscht, wie das Tiertransport hauptsächlich überlebt. Das war die Prämisse. Gewesen. Und man muss also sagen, man natürlich, wenn man irgendwo ist auf dieser Welt, kann man die Tiere kaufen. Also man kann auf einem Markt ein Tier kaufen, das kann man heute zum Teil noch. Und damals so, dann hat man halt die Tiere gekauft, im Gepäck, wo sowieso irgendwie ein halbes Schiff gebraucht hat, ob der Kiste mehr oder weniger mit einem Bädchen war, war ein bisschen Wurst gewesen. Dann hat man noch einen dazu verknurrt, der sich um das Tier musste kümmern. Und so sind die Tiere dann gekommen. Das bekannteste war mein Kumbuch, da 1890er Jahre. Das war ein Elefant, der aus Sri Lanka, von den Gebrüdern Sarasin, wo bekannte Abenteurer und Tierfänger gewesen sind, mitgebracht worden ist für den Zolli. Und so ist der erste Elefant in Zolli gekommen. Also aus Mitreisenden.
Ist denn damals fast ein bisschen so zum guten Ton gehört, für die Elite von Basel auch ein Tier zu bringen?
Definitiv,
wahrscheinlich ist das, hat sich das schon ein bisschen so... Wer bringt grösser, wer bringt exotischer?
Definitiv, ja. Ich glaube nur, dass man, also man hat also wirklich einen Aufruf gemacht und den Leuten gesagt, bringen uns die Tiere. Und ich bin sicher, dass so Leute extra noch Tiere besorgt haben. Also es sind quasi jemandem, wo sie Handelskontakt, wo sie hatten, irgendwo in einer Kolonie gesagt haben, hey, könntest du nicht so ein Tier organisieren und uns auf Basel schicken? Also es hat so definitiv angefangen, also richtig abenteuerlich, dass man die Tiere auf Basel geholt hat. Und man hat sie in Käfigen gehalten. Viereckige Gitterkäfige, das war so der Standard gewesen, menageriemässig. Und die Leute sind solle die Tiere anschauen. Und was die Tiere gemacht haben, das hat eigentlich niemand interessiert. Es ist vor allem darum gegangen, das Tier zu sehen. Man muss sich vorstellen, in dieser Zeit hat man noch keine Bücher gehabt. Man hat Internet sowieso nicht, Fans hat es nicht gegeben. Vielleicht hat man mal eine Zeichnung gesehen von einem Löwe, aber einen Löwe in echt hat man einfach nie gesehen.
Ja, also das kann, ich kann mir vorstellen, was das für eine Faszination ausgeübt hat. Wie ist denn da gewesen, schweizweit? Hat es schon andere Zoo gegeben? Wann sind die anderen so gekommen?
Also der Zoo Basel war der erste gewesen in der Schweiz. Die anderen sind erst einiges später gekommen. Also der Bärengraben zu Bern mit den Bären ist älter, aber dann hat es eben Bären drin gehabt, die damals in der Schweiz noch mehr oder weniger heimisch waren. Aber sonst, Zoo, so wie wir sie heute kennen, ist Basel mit Abstand der erste. Es ist relativ lang gegangen, bis der Zoo Zürich ist, viel, viel später erst entstanden. Und das hat natürlich eine riesige Faszination ausgelöst. Und im Laufe der Zeit hat sich dann die Art und Weise, wie man so einen Zoo gesehen hat und wie man auf so einen Zoo oder mit welchen Erwartungen in einen Zoo gegangen ist, hat sich geändert. Früher hat man einfach die Tiere ausgestellt, wenn sie gestorben sind, hat man sich ein neues gekauft, hat sich ein neues schicken lassen. Und das Tierwohl war so ein bisschen nebensächlich gewesen, hauptsache sie überleben. Fortpflanzung hat es praktisch nicht gegeben. Und erst mit der Zeit hat man dann angefangen, wir können ja fortpflanzen. Und die Ansprüche der Besucher sind auch gestiegen. Also man hat die Tiere nicht mehr einfach hinter Käfigen gesehen, weil plötzlich hat man sie gekannt. Man hat gewusst, die Leute haben mit einem Buch gesehen, in den 60er Jahren im Fernsehen, man hat die Tiere gekannt. Also niemand mehr ist in die Zolle gegangen, einen Löwe anschauen, weil der Löwe gesehen, sondern man ist in die Zoo gegangen, um zu schauen, was ist denn so ein Löwe, was macht so ein Löwe. Und dann sich im Laufe der Zeit, haben sich die Anlagen geändert, her zu Orten, wo die Tiere ihr natürliches Verhalten können ausleben können. Also weg von einem viereckigen Gitterkäfig, her zu einer Anlage, wo ein Löwe erhöht liegen kann und in Ruhe kann schlafen den ganzen Tag, was er macht in der Natur. Und so hat sich das gewandelt von einer Menagerie zu einem Naturschutz- und Bildungszentrum oder Institution, was wir heute sind.
Aber eben die Themenanlagen, ist das richtige Wort, wenn du benutzt, das ist relativ neu jetzt. Also wann hat denn das angefangen? Und ich meine, früher hat man vielleicht auch nicht so viel Sorge gegeben, weil es einfach noch genug gegeben hat.
Definitiv, ja. Wobei genug gegeben, es ist vor allem ein wirtschaftlicher Faktor gewesen. Also je seltener das Tier geworden ist, desto schwieriger ist es gewesen, das Tier zu beschaffen, desto teurer ist es gewesen. Und das hat sicher, der Zolli hat chronisch mit Geldsorgen gekämpft. Sicher 100 Jahre lang. Immer wieder Geldsorgen gehabt. Das erste Mal, wo man ein bisschen weggekommen ist, oder wo man in den 20er Jahren hat, der Johannes Beck, war ein grosser Gönner gewesen, in Basel, hat im Zolli 750'000 Franken vermacht. Das sind umgerechnet etwa 10 Millionen gewesen. Das ist das erste Mal, wo der Zolli nicht mehr mit Geld gekämpft hat. Aber es ist immer wieder gekommen, dass mit dem Geld kämpfen. Die Weltkriege haben wieder Probleme ausgelöst. In den 10er Jahren, 20er Jahren hat man den Freundenverein gegründet, um den Zolli zu unterstützen, wirklich Geld mehr gehabt. Also Geld war immer ein grosses Thema gewesen im Zolli. Und er ist in den 90er Jahren, wo der Naturschutzaspekt immer wichtiger geworden ist, die IUCN hat die rote Liste rausgegeben, aber auch gleichzeitig hat man gemerkt, der Auftrag von Bildung, also die Leute haben den Bezug zu der Natur verloren, den muss man ein bisschen ernster nehmen und hat sich überlegt, wie könnte man das machen und hat eigentlich entschieden, dass man im Zolli, wenn man neue Anlagen baut, die in ein Thema verpackt. Also dass die Leute nicht nur ein Löwe mitbekommen, sondern dass noch etwas mehr dazu ist. Und so hat man einfach Themenanlagen bauen. Etosha Gamgoas waren die ersten gewesen, wo man den Nahrungskreislauf darstellt im Etosha-Haus und wo man Naturschutzthemen aufgreift bei den Löwen aus dem Gamgoas-Haus. Und Das war etwas ganz Neues gewesen. Man hat plötzlich die Zusammenstellung in einem Haus, ist nicht das Afrika-Haus gewesen oder ist nicht das Insektenhaus gewesen, sondern man hat gesagt, man tut den Nahrungskreislauf darstellen. Man fängt an mit Pflanzenfresser, mit Räuber, bis hin zu Destruenten, wie die Schnecken und Käfer. Und man sieht, wie so das verfaulende Zeug noch gefressen wird. Also man hat wirklich probiert, den ganzen Kreislauf innerhalb von einem Haus darzustellen, also thematisch, nicht nach Kontinent, nicht nach sonst irgendetwas systematisch, sondern wirklich nach einem Thema. Und das ist, um den Bildungsauftrag zu erfüllen, machen wir das heute noch. Wir probieren immer wieder, wenn wir neue Anlagen bauen, Themen zu nehmen und dann zu schauen, was könnte man zu dem Thema dort drin verarbeiten, dass das am Schluss vom Tag aufgeht.
Wie würdest du euch einstufen? Ich meine, das braucht ja ein gewisses Know-how. Aber die Ersten sind, werden trotzdem auch eine gewisse Testphase brauchen. Wie sind die weltweit hier unterwegs?
Im Risiko ein bisschen einbilden zu tun, aber ich glaube, wir sind sehr gut unterwegs. Es ist so, dass der Zolli, also erstens die Themenanlage hat nicht der Zolli erfunden, aber das ist so eine Strömung gewesen, die dann in der Zoo entstanden ist. Oder der Zoo ist sehr früh auf die Strömung aufgesprungen. Das ist mal das eine. Das andere ist, was der Zoli immer schon gemacht hat. Der Zoli hat immer geschaut, dass er aus Zoo kann schön sein kann. Also er hat immer sehr viel Wert gelegt drauf auf ein gutes Design von der Gesamtanlage, von den einzelnen Tieranlagen, dass das ein stimmiges Bild gibt. Und man hat das Understatement, das ein bisschen typisch ist für Basel, halt schauen, dass man nicht protzt, aber qualitativ gut ist. Und das ist das, was der Zolli relativ gut geschafft hat. Und bei uns wird man nie irgendeine Dekoration sehen. Ich nehme immer den Zoo Zürich, der ähnlich wie wir eine neue Elefantenanlage gebaut hat. Unsere Elefantenanlage ist sehr funktional, ist gut designt, gut gestaltet, aber sehr unterschwellig. Und in Zürich hat man rundum noch Häuser gebaut, die in Thailand stehen könnten, wo Einheimische, eins ist noch verdrückt von einem Elefant, um da so einen Show-Effekt dazu zu machen. Und das würde in Basel nie in Frage kommen. Also das ist so eine grundlegend unterschiedliche Art und Weise von der Herangehung, wie man mit neuen Tieranlagen umgeht. Die Tierhaltung ist in beiden Institutionen, 1A, beiden Institutionen top, aber die Art und Weise, wie man es präsentiert, hat einen anderen Zugang.
Vielleicht haben Zürcher natürlich auch probiert, vom Marketingkonzept her einen anderen Auftritt zu haben, weil ich meine, sonst heisst es ja, gleich wie Basel, aber Basel ist besser.
Ja, vielleicht, man muss dazu sagen, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen. Also Zoo Zürich und Zoo Basel ist, also so wie wir es analysieren oder wie wir es feststellen, nicht eine Konkurrenz. Also die Leute gehen nicht auf Zürich oder auf Basel, sondern sie gehen, wenn sie Zoo gehen, eher an beiden Orten her. Und die halt in Basel sind, eher in Basel, die zu Zürich sind, eher auf Zürich. Also, Zoo Zürich ist nicht unsere Konkurrenz, zumindest nicht eine grosse Konkurrenz für uns. Und genau umgekehrt, genau gleich.
Was ich so faszinierend finde, ist, wenn du so in der Nacht mit dem Velo am Zolli vorbeifahrst und du hörst dann irgendwelche Leute brüllen oder irgendwelche Geräusche. Das ist schon faszinierend, dass man so eine Oase mitten in der Stadt irgendwie kann positionieren kann.
Ja, das ist, glaube ich, unseren Gründungsvätern zu verdanken. Also die hat so zwar am Südrand gebaut, aber hier bewusst nicht irgendwo das Rodersdorf gebaut, sondern noch an der Stadt, dass er gut erreichbar bleibt. Und im Laufe der Zeit ist der Zolli gewachsen. Und rundum ist die Stadt gewachsen. Also wie sie quasi historisch mitten in der Stadt. Und das hat grosse Vor- und Nachteile. Der grosse Vorteil ist, es ist so gut erreichbar. Also die Leute, es ist so einfach, schnell durch den Zolli zu laufen, schnell eine halbe Stunde zu gehen. Und das haben wir auch. Wir haben regelmässig Leute, die kommen für eine Stunde, zwei und dann wieder gehen oder gehen Mittagessen, weil sie ein Abo haben. Also ganz viele kurze Besuche. Und das ist eigentlich noch schön, dass man auch mal für nur schnell einen Blick ins Vivarium in Zolli kommt. Gerade ein Freund von mir ist vor kurzem da gesagt, hey, geh nur schnell ins Vivarium. Schnell eine halbe Stunde ins Vivarium gelaufen und wieder heim. Also ganz spontan. Das macht man in Zürich, wo man muss ins Tramli sitzen und 20 Minuten den Berg drauf fahren und dann der Zolli sehr weitläufig, oder der Zoo, Entschuldigung, sehr weitläufig ist, macht man das weniger. Also wenn man geht, dann schaut man sich alles an, das ist ein Familienausflug. Und das ist ein paar so ein bisschen weniger der Fall. Das ist der grosse Vorteil. Der grosse Nachteil ist, wir haben praktisch keine Möglichkeit, uns zu vergrössern. Also wenn wir neue Anlagen bauen, müssen wir immer alte Anlagen aufgeben. Das heisst, es ist immer so ein bisschen Domino-Spielen bei uns im Zolli. Und so Zürich hat gerade eine neue Elefantenanlage, eine neue Savannenanlage gebaut, Masoala-Halle, ich nehme jetzt hier noch neu dazu, wo sie schon über 20 Jahre alt ist. Aber das sind alles Teile, die quasi aussen angehängt am bestehenden Zoo gebaut werden können. Und das ist mir manchmal schon ein bisschen eifersüchtig. Wenn man so auf Zürcher Kollegen schaut, denkt, ja. Ah, man könnte da.
Aber ich glaube, Vorteile überwiegen.
So, ja. Definitiv.
In der Entwicklung von der Ausbreitung, ja. Aber ich finde jetzt gerade, der Zolli Basel, also wenn du dir wirklich Zeit nehmen Und du bist mit deiner Familie unterwegs und du hast vielleicht kleine Kinder, die noch nicht so schnell rennen. Ich meine, dann kannst du ja locker 3 oder 4 Tage in Zolli und siehst immer wieder etwas Neues.
Das ist ja so. Also ich glaube, man kann sogar jeden Tag in Zolli und sieht immer wieder etwas Neues. Ich arbeite jetzt auf meiner Position seit 12,5 Jahren dort und ich sehe immer wieder etwas Neues. Das Verhalten, das ich noch nie gesehen habe, eine Interaktion mit Tieren, mit Menschen, man sieht immer wieder etwas Neues. Das ist ja so. Es hat noch einen anderen Vorteil, der ist manchmal nicht so offensichtlich. Wenn wir etwas Neues machen, bei uns ist der Boden das höchste Gut. Also wir müssen extrem säuferlich umgehen mit dem Platz. Und wir überlegen uns, und das ist tatsächlich so, darum Gebäudeprojekt bei uns auch sehr lang, wir überlegen uns wirklich sehr, sehr gut mit jedem Quadratmeter. Was ist die Funktion von dem Quadratmeter? Bei uns gibt es keine Wege, die irgendwie 3 Minuten irgendwo ins Nichts führen und dann kommt das Nächste, das, in Zürich gibt es das. Bei uns gibt es keine so toten Ecken, das würde es nie geben in Zolli, weil man einfach, der Platz ist so wertvoll, dass man extrem haushälterisch mit dem umgeht, sich ganz genau überlegt, wie können wir das Maximum rausholen für unser Tier und für unsere Besucher. Das ist eben beides, nicht nur für Tier, sondern auch für Besucher. Also wie schaffen wir es, den kostbaren Platz möglichst effizient einzusetzen.
Und ich glaube auch, dass jeder Basler einen hohen emotionalen Bezug hat zum Zolli Basel, weil er ist halt ein Teil von der Stadt und eben jeder ist doch schon einmal dort gewesen. Wenn das irgendwo am Rand wäre oder man muss rausfahren, gut, wahrscheinlich würdest du ja trotzdem gehen dann als Familie. Aber ich glaube, es ist wie zentraler, desto faszinierender eigentlich.
Definitiv. Also ich bin überzeugt, das ist es so, weil der Zolli mit in der Stadt ist, dass die Leute der höhere emotionale Bezug haben. Es gehört dazu, es gehört in die Landschaftsbild. Es ist die Oase, die man besucht, eben zum Tier auch mal zum einfach spazieren. Und das hat einen riesigen Vorteil. Ein Beispiel, das Aqua Basilea, das ist unsere Konkurrenz, oder? Die Leute gehen da baden, die können Zolli. Die Leute gehen sicher gerne her, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich die halbe Stadt Basel so mit dem Aqua Basilea identifiziert wie mit dem Zoo. Das gibt ganz einen anderen Stellenwert und ich glaube, das hat auch mit der Lage zu tun, definitiv, ja.
Haben wir eben eure 4 Hauptrichtungen notiert. Naturschutz, Erholung, Forschung, Bildung. Ja. Naturschutz haben wir schon ein bisschen gehabt. Erholung auch, wenn man über den Mittag mal schnell auch nur etwas essen. Forschung, Bildung, eben die Schule. Ich meine, wer kennt das nicht? Das ist ganz hoch zu setzen. Forschung.
Also vielleicht noch ganz kurz zu der Bildung. Was man da nicht vergessen darf, wie machen alle Bildung im Zoll? Jeder Tierpfleger, der angesprochen wird und kurz ein paar Informationen gibt, das ist ein wahnsinniger Bildungsgehalt. Wie tue ich unterscheiden zwischen formeller und informeller Bildung? Formelle Bildung wäre die Schule, die ein Arbeitsblatt ausfüllt, kann beobachten. Formelle Bildung ist unser Gehegeschildchen, wo wir etwas herschreiben. Aber ich glaube, persönlich glaube ich, dass ein viel wichtiger Beitrag ist, dass die Leute an einen Ort hergehen, sich entspannt, locker fühlen, es schön finden und dann plötzlich interessiert werden an den Tieren. Und vielleicht nicht einmal das Gehegeschild lesen, das ist schon wurscht, was da draufsteht, aber einfach zuschauen. Und sehen, oh, ein Zebra, das geht ans Wasser, geht trinken und trinkt so und ist vorsichtig. Ja, vielleicht hat es Angst vor einem Krokodil im Wasser. Und man lernt etwas, ohne dass einem der Lehrer oder Virus Zolli sagt, das ist so oder so, sondern einfach, wenn man es beobachtet. Und das ist ganz eine wichtige Stelle. Die Forschung ist wichtig, also eine von unseren 4 Säulen, genau. Das ist die wahrscheinlich im Zolli am wenigsten offensichtlich ist. Aus mehreren Gründen. Erstens ist es meistens sehr kompliziert, nicht ganz einfach. Es läuft relativ viel Forschung bei uns. Wir haben jetzt gerade zum Jubiläum dieses Jahr haben wir ein Forschungsprojekt, wo wir die ganze Bevölkerung beten mitzumachen. Also bei den Affen haben wir herausgefunden, wie oft sind die Affen tatsächlich draussen und wenn. Und das würde für uns heissen, da muss einer 365 Tage im Jahr draussen sein, zuschauen und aufschreiben. Was wir gemacht haben, wir haben eine App programmiert, also eine Webseite programmiert, wo die Leute einen QR-Code ablesen können, in die Anlage hineinschauen und dort eingeben, wie viele Affen sie sehen und was das Wetter ist. Die Daten sammeln wir alle zusammen, werden dann von professionellen Statistikern ausgewertet und so haben wir quasi Beobachter, ganz viele Beobachter, und können mit dem Daten sammeln, die uns schon viel Geld würde kosten, wenn man einen muss zahlen, der das macht. Also dort hat man wirklich die Leute mit einbinden in die Forschung, aus Forscher, aus Beobachter, um die Daten zu generieren. Und sonst haben wir sehr viele Kooperationen mit ganz vielen Unis zusammen. Im Moment die intensivste ist mit der Uni Neuchâtel. Dort ist eine Gruppe, die an Kognition von Menschenaffen forscht. Kognition ist so ein bisschen Intelligenz, oder was können die Tiere geistig leisten. Und die sind im Moment ganz intensiv am Forschen in einem Framework, das NCCR Evolving Languages heisst. Dort geht es darum, herauszufinden, wie ist die menschliche Sprache entstanden. Und das macht man eigentlich am besten, indem man unsere nächsten Verwandten, Menschenaffen, erforscht auf ihre Sprachfähigkeit. Und genau das passiert bei uns. Wir haben eigentlich das ganze Jahr immer 2 bis 3 Leute, die mit den Menschenaffen forschen, fast täglich. Die Affen arbeiten entweder an Touchscreens, die Aufgaben lösen und werden auch belohnt dafür. Oder wir haben so Eye-Tracking-Geräte, das sind quasi Fernseher, die wie einen Infrarotsensor haben, der schaut, wo der Affe vom Bildschirm genau her schaut. Also er tut die Pupillen verfolgt und so können wir entscheiden, wenn man einen kurzen Film zeigt, was schaut sich der Affe als erstes, als zweites, als drittes und wie lange jeweils an. Und das kann man dann vergleichen mit Menschen. Und man kann die Menschen genau das Gleiche machen und auch wirklich vergleichen, ja, machen die Affe das Gleiche oder machen sie es anders. Wir tun immer mit unserer Sprache denken. Oder wenn wir etwas über etwas nachdenken, brauchen wir Sprache. Affen haben keine Sprache. Das ist ein bisschen die Frage, ja, wie denken denn die, wenn die keine Sprache haben? Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber für sie ist das irgendwie anders. Was wir bis jetzt herausgefunden haben, sie machen es sehr ähnlich wie wir. Also sie schauen Sachen gleich an oder tun, also was wir grundsätzlich machen, wenn jetzt dir einen Bau anschmeissen würden wir Menschen zuerst mich anschauen, den Akteur, der den Bau schmeißt, dann würden sie den Bau anschauen und dann den Patienten, der den Bau einen Grinder bekommt. Mhm. Die Affen machen genau das Gleiche. Die schauen zuerst den Akteur an, dann das Objekt und dann den Patienten. Und da hat man festgestellt, das ist sehr ähnlich zwischen Menschen und Affen. Also die Syntax, die ganz grundlegende Struktur von der Sprache ist bei ihnen auch vorhanden und ähnlich wie bei uns. Trotzdem reden die sie nicht. Und so Sachen finden wir eben mit diesen Eye-Tracking-Geräten raus, zu merken, okay, was schaut der Affe? Fragen können wir sie nicht, sie reden ja nicht. Und die Herausforderung dort war, man muss sie fixieren. Wenn der Kopf sich bewegt, dann kann das Gerät die Pupille nicht lesen. Bei uns Menschen kann man sagen, also den Kopf gegen den Bügel halten. Bei Kleinkindern tut man einfach einen Punkt auf die Stirne, also ein Ziel, und dann kann der Computer ausrechnen, wo die Augen sind. Das geht gut. Bei Affen können wir beides nicht machen. Und dort haben wir aus Fixierung haben wir es anders gemacht. Wir haben einfach ein Plexiglas vor dem Bildschirm her, mit einem kleinen Nippel in der Mitte, wo die Affen können zuckerfreien Sirup trinken. Aber zum Trinken müssen sie mit der Lippe...
Das würde auch mit den Menschen funktionieren.
Da wird es funktionieren. Müssen sie mit der Lippe an den Nippel her und suchen, ja, und in dem, ja, Moment sind sie still. Mhm. Und dann können wir das Video abspielen und dann können wir die Augen verfolgen.
Aber das heisst, die, also werden die angegangen von Forschungsprojekten, die wissen, wir brauchen die und die Tiere, und umgekehrt überlegen ihr euch natürlich auch Sachen, die ihr einfach sehen und euch interessieren.
Genau. Es ist, vor allem im veterinärmedizinischen Bereich ist es eher so, dass wir auf potenzielle Studenten zugehen oder potenzielle Forscher. Im biologischen Bereich ist es meistens umgekehrt. Also das ist mehr, dass Forscher uns fragen und sagen, hey, wir möchten gerne ein Projekt machen, wir brauchen das und das, das sind unsere Vorstellungen, ist das machbar? Und das ist mehr umgekehrt dort. Das hängt vor allem ein bisschen damit zusammen, dass bei uns in der Tierhaltung, sprich in der biologischen Seite, haben wir relativ wenig Ressourcen zur Verfügung, um selber Forschung zu machen. Wir haben einfach ganz einfach keine Zeit, weil wir zu viel anders haben. Und dort, das wäre etwas, was wir eigentlich im Jubiläumsjahr noch erreichen wollen, dass wir mehr Möglichkeiten frei bekommen, für vom Zolli aus wirklich Forschung zu betreiben. Im Moment ist es vor allem über Zusammenarbeiten. Das ist auch gut so. Die Experten sind die Universitäten, die haben die ganze Infrastruktur, das Geld dafür, und das funktioniert sehr gut. Aber man könnte trotzdem zwischendurch vielleicht noch etwas mehr machen für unsere Seite.
Der Zolli hat auch eine tolle Infrastruktur, die Events erlauben. Was kannst du mir über Events erzählen? Wie viel ist da in-house, wie viel ist da extern? Gibt es da irgendwelche Scheichen, wo man die ganze Zolli mieten am Wochenende?
Also es ist so, Events kann man bei uns machen, von ganz klein. Also man kann Führungen buchen für eine Person, wenn man Freude hat. Bisher zu Grossanlässen, also mit mehreren tausend Leuten, haben wir auch schon gemacht. Es ist so, dass wir alles in-house machen. Also wir tun kein externes Catering. In ganz wenigen Ausnahmen haben wir zum Teil externes Catering, aber normalerweise ist es interne Catering. Wir haben eine Event-Location, also eine Eventsaal, wo man bis 120 Leute kann Veranstaltungen machen, Essen buchen. Das ist alles wie in jedem anderen Event-Location. Nur einfach bei uns ist es in Zolli. Normalerweise möchten wir gerne, dass die Leute noch etwas lernen über Tiere. Also Führungen sind eigentlich eine Pflicht, dass wenn man im Zolli ein Event macht, dass man noch eine Führung bucht. Und wir haben ein grosses Guide-Team, wo wir auch grosse Führungsgruppen handeln. Es kommt etwa einmal vor, so alle schaut ja rein, dass wir Anlässe haben, die den gesamten Zoo buchen. Häufig nicht den ganzen Tag, also wir glauben nicht, wir sagen, nein, das ist nicht möglich, aber dass wir mal sagen, wir müssen 2 zutun, weil wir dann 5'000 Leute haben, die in die Zolli kommen. Das sind zum Beispiel ganz grosse Institutionen, wie in, zum Beispiel, also die, ich weiß nicht, ob sie das schon mal gemacht haben, aber Unispital zum Beispiel, wenn die mit der ganzen Belegschaft kommen, oder ein Roche oder ein Novartis, dann brauchen wir mehr Platz. Und das haben wir auch schon gehabt. wie auch schon alles mit der Bitz zum Beispiel, dort ist auch immer ein bisschen mehr noch, ist ein bisschen mehr zu. Und das ist unmöglich. Natürlich rechnen wir aus, was wir brauchen für das, aber es ist eine Verhandlungsbasis mit jedem einzelnen.
Und gibt es noch irgendwie eine spannende Geschichte mit irgendeinem Promi, wo du sagst, ja, der Leonardo ist schon mal vorbeigekommen und dann haben wir hinter den Kulissen haben wir ihn verkleidet und durchgeführt?
Nein. Also,
die gehen ganz an. Der Roger Federer würde jetzt wahrscheinlich Baseball-Chappi, Sonnenbrille und würde mit seiner Familie durch den Zoll
nehmen. Wahrscheinlich. Vielleicht hätte er das schon gemacht, aber das habe ich nicht gemerkt. Ich persönlich habe auch meine Geschichte gehabt. Also die kann ich erzählen. Das war vielleicht meine eindrücklichste gewesen. Wenn der Knie in der Stadt ist, kommt der Freddy Knie normalerweise in Zolli und wenn er noch im Programm die Hauptdarsteller, also Kooperationen, die sie manchmal haben, nimmt er die auch noch mit. Und vor ein paar Jahren ist der Viktor Jacobo und der Mike Müller sein Programm vom Knie und dann ist der Freddy Knie mit diesen zwei in Zolli gekommen und ich die Freude gehabt, die dürfen zu führen. Und das war sehr spannend gewesen. Der Viktor Jacobo ist ein grosser Aktivist für Orang-Utans. Wir haben dort bei den Menschenaffen sehr viel zusammen geredet über die Orang-Utans und so. Und das war wirklich, wirklich ein toller Nachmittag gewesen mit diesen beiden. Mal nicht im Fernsehen und als Komiker zu sehen, sondern mit einem ernsthaften Naturschutzthemen und Zolli-Themen zu diskutieren. Das ist ein sehr schöner Moment.
Das ist echt eine gute Überleitung. Zirkus. Wenn du sagst, okay, wenn der Elefant nicht im Zolli siehst, wo siehst du ihn sonst, dann würdest du sagen, früher im Zirkus.
Früher im Zirkus, ja.
Ja, ist das eine Kooperation zwischen diesen beiden Sachen über die Jahre? Weil das ja doch die gleichen Themen gewesen sind.
Eher weniger. Also man hat immer mal wieder Tiere gehabt, wo zum Beispiel im Zirkus waren und dann für das halbe Jahr, wo sie nicht aktiv waren, in einem Zoo ausgestellt worden sind. Also zum Beispiel im Zoo in Basel hatte auch schon Tiere gehabt, die schon im Knie unterwegs waren. Der Knie hat natürlich einen selberen Zoo. In Rapperswil, der Knie ist Kinderzoo. Und dort haben sie eher ihre Kooperation, weil sie das gerade selber haben. Bei uns, das ist weniger eine Kooperation gewesen. Wenn man heute so Zirkus anschaut, die haben vorhin gesagt, Zoos sind heute Lebensräume für Tiere. Auch wenn sie 5 Sterne sind, aber es sind nicht mehr Gitterkäfige oder Menagerien. Und der Zirkus hat halt einfach aus der Tatsache, dass sie müssen das Zeug bewegen, viel mehr Menagerien. Und das ist eine andere Art, Tiere zu präsentieren. Und der Zirkus hat ja Tiere aus einem anderen Grund. Also die Tiere sind adressiert, man arbeitet mit diesen Tieren, man stellt die vor, die Elefanten machen Kunststückchen, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr heute, aber früher. Und das ist ein anderer Zugang zum Tier, den wir heute gar nicht mehr machen. Der Zoll hat das früher genau gleich gemacht, wie unsere Elefanten dressiert. Man hat Kunststückchen vorgeführt, man konnte sie reiten, man ist mit in Altschiller Wald. Es hat eine Arena gegeben, wo sie da jeden Tag jedes Zeug vor. Und das haben wir umgestellt, weil wir sagen, die Elefanten sollen von den Leuten wie natürlich in der Natur erlebt werden können. Also die Elefanten machen, was Elefanten machen, und das Menschen ihnen sagen, was sie sollen machen. Und da gibt es zwischen Zirkus und Zoo einen ziemlichen Unterschied. Ich glaube nicht, dass die Elefanten, die beim Zirkus Knie am Schluss noch dabei waren, dass die irgendeiner Art und Weise gelitten haben, dann ist es genauso gut gegangen. Es ist einfach eine andere Art, es dir zu zeigen und eine andere Art, mit dem umzugehen. Da haben wir, glaube ich, nicht die gleiche Endziel vor Augen. Aber beides ist legitim.
Zum noch das 150-Jahre-Jubiläum abrunden, jetzt ist doch das Jahr bald vorbei.
Ja.
Was kann man noch erleben? Was würdest du jemandem empfehlen? Was darf man sehen, wenn man zu euch kommt jetzt?
Also was definitiv das 150-jährige Jubiläum was noch ist, was ich jedem kann ans Herz legen, wir haben eine Geschichtsausstellung gemacht, wo wir unsere Geschichte aufarbeiten, also wo wir den Leuten erzählen, was in den letzten 150 Jahren passiert. Das ist eine Ausstellung, die im ganzen Zolli verteilt ist, immer wieder so kleine Posten hat. Gerade nach dem Eingang auf der linken Seite hat es einen Start, eine Basis, was losgeht und dann hat man noch eine Karte, die man nehmen kann. Und gleichzeitig haben wir noch einen Audio-Walk gemacht. Und den Audio-Walk kann ich auch wärmstens empfehlen. Das ist mehr die Leute, die über ihre Zolli erzählen. Und das ist ganz eine andere Art, den Zolli zu erleben. Der geht etwa 70 Minuten. Man taucht in eine ganz andere Welt und erlebt den Zolli auf einer anderen Geschwindigkeit, in einer anderen Ebene. Und das ist total spannend. Ich würde aber erst ab etwa, sage jetzt mal, Mitte Oktober gehen. Wir haben im Moment ein bisschen technische Probleme. Wird aber behoben und Mitte Oktober sollte es wieder gut sein, dass man dann den Audio-Walk wieder geniessen kann.
Gib mir vielleicht noch 2-3 Zahlen. Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Sind, glaube ich, gut 200 Leute. Das ist aber alles zusammen. Also wir führen das Restaurant selber, die ganzen Nebenbetriebe, das heißt Shopkasse, Tierpflege, Verwaltung, das ist alles bei diesen 200 Leuten mehr oder weniger dabei.
Wie viele Leute besuchen euch ungefähr pro Jahr?
1,2 Millionen im Jahr.
Das ist eine echt tolle Zahl. Dann weißt du, warum du morgen aufstehst.
Genau, definitiv, ja.
Und eben, was habt ihr ungefähr für ein Budget?
Das Budget ist irgendwo zwischen 22 und 24 Millionen, das Jahresbudget. Das kann man anschauen, der Jahresbericht ist auf der Webseite publiziert, das ist dort ganz transparent. Da steht drin.
Dann noch schnell ein zu deiner Person. Man hört, du bist ja ein waschechter Basler.
Genau.
Du bist von Bern.
Freiburg.
Von Freiburg?
Ja.
Okay, dann ist da unsere Redaktion hier geschrieben, Düdingen.
Düdingen stimmt, aber das ist Kanton Freiburg und nicht
Bern. Ach so, dann ist das da hinten ist Bern falsch.
Genau. Also Düdingen ist ein mittelgroßer Ort, 8000 Einwohner im Kanton Freiburg, aber auf der deutsch sprechenden Seite vom Röstigraben. Also gerade im Röstigraben eigentlich.
Und wie ist dein Weg, wie bist du am Schluss, ich meine, von Anfang an steht da Biologiestudium.
Genau.
Also du hast in dem Fall das Gymi gemacht und hast nachher gesagt, ich will studieren.
Genau, ich habe das Gymi gemacht und dann bin ich ein Jahr noch in Frankreich am Arbeiten auf einem Pferdenhof, habe dort mich um Ross gekümmert und mit den Leuten geritten. Und dann bin ich zurückgekommen in die Schweiz und habe zuerst in Zürich an der ETH für Informatik studiert. Ich habe nach einem Jahr das an Ago gehängt, weil ich gemerkt habe, ich muss nicht mehr vor dem Computer sitzen. Das ist eine schlechte Voraussetzung, für noch 5-6 Jahre weiter zu studieren und dann auf diesem Beruf zu arbeiten. Und bin dann zurück hey, und auf Freiburg gehe Biologie studieren.
Aber Biologie ist ja alles, oder? Nicht jetzt nur Tier.
Alles, genau. Ja,
also hast du dort schon gewusst, geht es richtig Tier oder hast du einfach mal gewusst, Biologie?
Ich habe einfach gewusst, ja. Biologie. Und das Biologiestudium ist ja sehr ein umfassendes Studium. Man lernt wirklich über alles, also von Pflanzen, über Genetik, über Mikroorganismen, über Anatomie, bis hin zu Ökologie, Evolution. Also man hat die ganze Bandbreite. Ich habe dann, als ich den Bachelor abgeschlossen habe, habe ich meine jetzige Frau lernen können. Und sie hat damals schon in Basel gewohnt. Und mein Professor, den ich wollte, meinen Master machen damit, ist von Freiburg auf Basel gezogen, an die Uni. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich zu ihm meinen Master machen wollte. Und habe also nach dem Bachelor auf Basel gewechselt, zum Masterstudium. Und meine Frau war schon da, was gerade gut aufgegangen ist. Und dann habe ich jetzt Basel das Masterstudium abgeschlossen. Und als ich auf Basel gekommen bin, habe ich einen Job gesucht. Ich habe eigentlich immer gearbeitet nebendran. Und ich habe nicht so recht gewusst, wie was. Dann hat meine Frau gesagt, hey, ich kenne jemanden, der im Zolli arbeitet, vielleicht hat die etwas. Und dann habe ich mal mit dem Kurator, der er Kollege geworden ist, mich getroffen und gesagt, du, ich suche. Dann hat er gesagt, ja, wir suchen gerade wieder Guides. Also wir suchen Leute, die Führungen machen im Zolli, bewirb dich doch dort. Das habe ich gemacht und habe tatsächlich angefangen, Führungen zu machen. Und habe durch das erst den Zolli lernen können. Also vorher hat es den Zoo in meiner Wahrnehmung gar nicht gegeben. In Freiburg gibt es auch keinen Zoo. Der Hölzli war vielleicht einmal und hat den Hirsch gesehen, in meiner Wahrnehmung als Kind. Und erst dann, und dort habe ich auch angefangen zu merken, hey, das ist total spannend. Ich habe ja viel Ross gehalten, mit dem habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt, weil ich auch gearbeitet habe. Und dann habe ich gemerkt, hey, Wildtier halten, das ist normal, das ist quasi Königsdisziplin in der Tierhaltung. Und das hat mich wahnsinnig angefangen interessieren. Und durch das habe ich den Zoo lernen können, die Leute lernen können. Ich bin dann von 2005 bis 2012 bin ich Guide gewesen, habe noch einen anderen Job gehabt, eine Zeit lang. Und dann 2012 habe ich im Mai angefangen als Kurator, also verantwortlich für Tierhaltung.
Mhm. Und Kurator gibt es nur einen, gell?
Nein,
wir sind vierte. Das ist nicht einer und dann hast du...
Nein, okay. Wir sind das vierte.
Kurator heisst also verantwortlicher Tierhaltung.
Genau, wie sie bei uns sind wir verantwortlich für Tierhaltung, wie sie auch wie führen Tierpflegerteams, die mit den Tieren arbeiten, die wir dafür verantwortlich sind. Also es ist so ein eine Mischfunktion aus Management und Biolog. Darum sind wir auch das vierte, um uns das aufteilen. Ich bin also nicht der Verantwortliche für 7000 Tiere, ich habe den kleinsten Teil von diesen Tieren sind bei mir. Und zwar ist es so, mein Kollege, der das Vivarium hat, der hat etwa 6 von diesen 7000 Tier, weil das Vivarium hat einfach mit Abstand am meisten Tier.
Und könntet ihr jetzt jederzeit am Kollegen seine Arbeit auch übernehmen? Weil irgendwann muss ich um eine Spezialisierung kaufen, gewisse Gruppen und Tierarten.
Ja, das könnten wir. Also das machen wir auch gerade Ferienvertretungen und so. Oder der Vivariumskurator, der vorher war, ist mal ausgefallen. Und auch nicht für 4 Monate müssen das Vivarium übernehmen. Es ist so, was man merkt, man taucht in eine neue Welt ein. Also wortwörtlich nicht nur, was das Vivarium ist. Und man muss sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Grundsätzlich ist es sehr ähnlich überall. Am Schluss muss man Tier halten. Aber ob man jetzt einen Fisch hält oder einen Elefant hält, ist ein bisschen ein Unterschied. Und das ist etwas, was man lernen muss. Was man dann wirklich auch lernen muss. Und dann auch die Leute, die man kennt. Ich kenne auf der ganzen Welt Affenhalter, weil ich für die Affen zuständig bin von Anfang an. Ich kenne auf der ganzen Welt Affenhalter, wenn ich ihnen das Problem eine Frage habe, kann ich einem in Holland anrufen, kann ich einem in den USA anrufen, kann ich einem in England, in Frankreich. Ich kenne überall Leute, die sich mit diesen Themen intensiv beschäftigen. Als ich kurzzeitig das Vivarium übernommen habe, habe ich niemanden mehr gekannt. Und dann wird es ein bisschen schwieriger, dann fährt man da an mehr über Ecken, dann merkt man, ah, den kenne ich und der kennt vielleicht den. Und so hat man plötzlich schon wieder Beziehung. Aber das Netzwerk ist schon ein bisschen eher tierabhängig und das muss man sich halt neu erarbeiten. Aber grundsätzlich können wir alle alles machen, wie es muss sein. Wir sind vielleicht nicht Experten, es geht ja vielleicht wieder ein paar Jahre, bis wir Experten sind in diesen Tieren. Aber grundsätzlich, also mein Kollege und meine Kollegin könnte meinen Job genauso machen, wie ich ihr.
Netzwerk ist ein gutes Thema. Du bist ja auch noch Präsident vom Rotary Club Allschwil. Was für eine Überleitung, hä? Ja, ja, aber es ist natürlich schon so. Ich meine, wie fest machst du auch noch Öffentlichkeitsarbeit oder Crowdfunding oder irgendwelche Sachen, wo du musst sagen, ja, ich probiere natürlich meine Person auch für den Zoli einzusetzen?
Konstant.
Also egal, das ist ja so, machst du nicht einfach so.
Genau, egal ob jetzt der Rotary Club Präsident bin oder nur Mitglied oder gar nicht, das ist immer das Thema Nummer eins. Wenn man irgendwo ist, sei das ein privater, ein öffentlicher Anlass, egal was, sobald man jemand hört, oh, du arbeitest im Zolli, dann geht es los. Dann ist das Gespräch ganz ähnlich wie das, was wir jetzt gerade zusammen hatten. Dann will man alles wissen. Weil das ist etwas, was alle kennen, aber niemand wirklich hinterdran sieht. Weil es ist ja nicht öffentlich, was hinter dran ist. Und das ist das, was die Leute total Wunder nimmt. Und das ist natürlich immer, also jedes Gespräch, jeder Party, du hast gesagt, Fundraising ist irgendwo Fundraising, der Zoll ist absolut spendenabhängig. Wir brauchen 6 bis 8 Millionen Spenden im Jahr, sonst können wir nicht drehen. Also es ist ganz einfach, mein Job hängt auch davon ab, dass wir das schaffen, die Spenden zusammenzuholen. Also jeder Berührungspunkt, den man hat, irgendwo, ist immer, und das ist sofort immer Zolli. Meine Frau nervt sich nicht zwischendurch darüber und sagt, jetzt reden wir nicht noch immer über den Zolli. Oder sagt nicht immer die Geschichte, die ich schon 100'000 Mal gehört habe. Ist es so, sie tut mir noch wahnsinnig leid, dass es so ist, aber die Leute sind halt total interessiert daran und wollen wissen, was ist der Zolli, was passiert da genau und wie läuft das genau.
Also man merkt natürlich, dass du das schon so viel mal erzählt hast, weil du deine Informationen kommen wie aus der Pistole geschossen. Also du machst das jetzt das erste Mal, das ist mir klar, aber man hat trotzdem das Gefühl, du liebst es.
Natürlich, also ich glaube, es ist ein Job, wo absolut die Passion braucht für diesen Job. Also wenn man so halbherzig möchte Kurator sein, das würde nicht funktionieren. Weil es ist ja so, wir sind nur zu dritten. Wir führen zu dritten ein Team von 70 Tierpflegern. Das ist ein Haufen. Also es ist eine grosse Führungsspanne, die wir abdecken. Es sind ganz verschiedene Themen. Also ich tue von Spinnen über Seelöwen, Giraffen, Schimpansen, Orang-Utans. Man ist für alles verantwortlich und muss für alles Experte sein. Also man muss sich in so viele Sachen einlesen und so viele Möglichkeiten ausschöpfen und sehen und gewinnen, dass man muss passionate sein, sonst kann man den Job gar nicht machen.
Dann noch eine letzte Frage für alle, die dich nur als das kennen, nur in Anführungszeichen. Mhm. Was gibt es noch von dir, wo niemand weiss, was nichts mit dem Zolli zu tun hat?
Ich bin ein passionierter Brettspieler.
Brettspieler? Mhm. Also alle Brettspiele?
Alles. Brettspiele, ich spiele sehr viel. Ich habe eine Sammlung von etwa 700 Brettspielen daheim. Ich habe in meinem Haus einen extra Raum, wo es nur Brettspiele drin hat. Und wir haben auch eine Spielgruppe. Wir treffen uns einmal im Monat und vom Abend um 8 bis morgen um 2 irgendein Brettspiel oder 2 spielen. Also das ist etwas, was eine grosse Passion von mir ist, wo ich extrem gerne machen, weil mir einen riesen Ausgleich gibt, eine geistige Herausforderung. Und das ist etwas, was nicht so viele wissen.
Und könntest du dir auch mal vorstellen, etwas Neues zu erfinden? Weil das ist so ein Spielerfinder. Das finde ich total spannend.
Also ich habe schon 2-3 Spiele habe ich auch schon geschafft. Die haben auch eins, bin ich am Schaffen, oder bin ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf am Schaffen dran. Für den Zolli so ein ökologisches Spiel. Nein, zu erfinden ist nicht, das ist nicht meine Stärke.
Yeah. Und das ist der Moment zum Abschalten. Genau. Sehr schön. Adrian, danke schon vielmals für den Einblick hinter die Kulissen vom Zolli Basel. Und wir können nur allen empfehlen, kommt vorbei, gehen schauen.
Genau, merci vielmals.
Und auch dich.
Dankeschön, merci vielmals.
Das war der Adrian Baumeier, der Kurator vom Zoo Basel.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.